Neuroradiologisch, der Podcast der jungen Neuroradiologie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neuroradiologisch, der Podcast der jungen Neuroradiologie. Wie immer freue ich mich, Katharina begrüßen zu dürfen. Hallo Katharina.
Hallo Roland.
Und wir haben heute zwei Gäste, und zwar Sebastian Rühling. Er ist tätig in der Klinik für Neuroradiologie der Technischen Universität München. Und wir haben heute ein Novum, und zwar haben wir einen klinischen Kollegen da, das ist Benjamin Knier. Ebenfalls in der Technischen Universität München tätig, und zwar in der Abteilung für Neurologie. Schön, dass ihr beide hier seid. Hallo. Ja,
hallo Roland und Katharina. Schön, euch so kurz nach dem DGNR wiederzusehen und vor allem zu hören.
Liebe Grüße auch von meiner Seite aus der Neurologie, in die Neuroradiologie. Ich bin gespannt auf die nächsten Minuten, Stunden.
Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr. Vor allen Dingen sollten wir auch noch erwähnen, dass das nicht nur eine Doppelfolge mit zwei Gästen und einem zum ersten Mal mit einem klinischen Kollegen ist, sondern auch unsere erste sozusagen hörerinitiierte Folge, weil der Sebastian ist an uns herangetreten nach unserer letzten Folge, weil wir eventuell nicht gut genug recherchiert haben. Und das sind wir sehr dankbar, dass wir das jetzt mit euch beiden nachholen dürfen. Sebastian, was haben wir vergessen? Worum geht's? Was ist der Hintergrund?
Ja, also so ist es ja nicht ganz genauso gewesen, aber ich kann gerne erzählen, wie denn der Hintergrund war. Also die zwei Studien, die wir gleich besprechen werden, die hatte ich gelesen und auch in unserer Abteilung vorgestellt. Und da ist mir erst so ein bisschen klar geworden, welcher Durchbruch da eigentlich erzielt wurde bezüglich der Verbindung zwischen Epstein-Barr-Virus und der Multiple Sklerose. Und zeitgleich hatte ich euren Podcast zur letzten im S-Folge gehört. Und da dachte ich mir, ich muss euch unbedingt schreiben. Und so bin ich an euch herangetreten. Genau.
Hervorragend, da freuen wir uns.
Ja, sehr gut, dass du uns dann angeschrieben hast, und genauso soll es ja auch sein. Ihr könnt alle gerne mitmachen beim Podcast, also wenn ihr auch bei anderen Themen noch interessante Facts oder Studien habt, gerne uns einfach anschreiben und wir schauen, wie wir das dann zusammen in einer Folge weiter erörtern.
Ja, und bevor wir so richtig tief in die Thematik von den beiden Papern einsteigen, sollen wir nochmal ganz kurz einen Hintergrund machen zu MS. Sebastian, willst du uns da nochmal auf Stand bringen mit der MS und dem Immunsystem und wie das alles so zusammenhängt?
Ja, fasse ich gerne kurz zusammen. Also bei der Multiplen Sklerose, wie bei anderen Autoimmunerkrankungen auch, bildet das Immunsystem, und das ist schon lange bekannt, fehlgerichtete Antikörper, die sich nicht wie gewöhnlich gegen körperfremde Viren und Bakterien richten, sondern gegen körpereigene Strukturen und Moleküle. Und bei der Multiplen Sklerose kommt es dabei vor allem zu einer sogenannten Demyelinisierung in Gehirn und Rückenmark, also zu einer entzündlichen Entmarkung bzw. Zerstörung der Myelinscheiden der Nervenfasern. Und während in der Vergangenheit viele verschiedene und auch wirklich gute immunmodulatorische Medikamente entwickelt wurden, um das Immunsystem in dieser ja schlechten Aktivität zu unterdrücken, blieb eine Frage eigentlich seit Jahrzehnten unbeantwortet. Woher kommen solche fehlgerichteten Autoantikörper überhaupt? Also was ist der Trigger, der das auslöst? Gegen was binden sie genau? Und warum werden sie überhaupt gebildet? Also was geht da eigentlich schief? Und als initiale Trigger wurden schon lange Viren oder Bakterien vermutet, und insbesondere stand der aus der Familie der Herpesviren stammende Epstein-Barr-Virus im Verdacht.
Jetzt vielleicht die Frage an den Kliniker, was ist denn nochmal der Epstein-Barr-Virus, was macht der?
Als Neurologe hat man mit dem Epstein-Barr-Virus oder mit EBV, vor allem im Zusammenhang mit der Multiple Sklerose, Erfahrungen oder auch Kontakt gehabt, aber eigentlich ist das letztendlich ein Herpesvirus, Epstein-Barr-Virus, der bei Patienten und Patientinnen eine infektiöse Mononukleose auslösen kann. Es ist ein sehr weit verbreitetes Virus, mit weltweit findet man diesen, und auch in Deutschland haben wir bei Erwachsenen, also bei über 30-Jährigen, zum Beispiel eine Durchsuchungsrate von 90%. Nicht selten fängt man sich den EBV so in der Adoleszenz, in der Pubertät ein, kommt auch der zweite Spitzname Kissing Disease, vor allem nach Tröpfchen- oder Schmierinfektionen, und über den Speichel wird dieses Virus eben übertragen. So als Faustregel kann man sich merken, je jünger man ist, desto weniger Symptome hat man. Bei Kindern verläuft es sehr häufig symptomlos und bei Jugendlichen oder Erwachsenen kommt es zu ungefähr 30-40% zu einer infektiösen Mononukleose. Da hatten die Patientinnen und Patienten geschwollene Lymphknoten, Halsschmerzen, Fieber und häufig auch eine ordentliche AZ-Minderung. Und wenn man diese infektiöse Mononukleose einmal durchgemacht hat, letztendlich bildet man zwar eine Immunantwort, man bildet Autoantikörper, also Antikörper gegen dieses Virus, aber der Virus letztendlich persistiert lebenslang im Körper innerhalb von B-Lymphozyten. Das EBV-Virus, so jetzt für mich als Neurologe, ist vor allem bei der Multiple Sklerose letztendlich schon länger ein gewisser Zusammenhang bekannt. Das weiß man schon seit ungefähr 30-40 Jahren, dass möglicherweise das EBV-Virus mit der Multiplen Sklerose irgendwas zu tun haben könnte. Und das ist so in den letzten 10 bis 20 Jahren vielleicht so ein bisschen mehr in Vergessenheit geraten. Man wusste zwar diese Kenntnis und ist jetzt durch diese beiden Paper, die wir heute besprechen wollen, erstmal wieder in den Fokus gerückt.
Okay, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Wie schaut es denn sonst in der Neurologie aus? Gibt es noch mehrere Krankheitsbilder, die irgendwie in Zusammenhang mit dem EBV Virus stehen oder ist das eher beschränkt auf die MS?
Innerhalb der Neurologie ist es hauptsächlich die Multiple Sklerose. Bei anderen Autoimmunerkrankungen aus meinem Fachgebiet eher weniger. Ich denke, Kolleginnen und Kollegen aus der Hämatologie und Onkologie haben da häufig noch Kontakt mit EBV, zum Beispiel bei der Erkrankung von Burkitt-Lymphom. Das ist ja zum Beispiel durch EBV auch mit ausgelöst.
Und Sebastian, wie ist es denn jetzt mit MS und EBV? Wieso, wenn so viele durchseucht sind und die Menschen mit MS wahrscheinlich ja dann auch nur sowieso eine hohe Durchseuchungsrate mit EBV haben, wie kann man sich denn diesen Zusammenhang denn näher erklären? Was bietet uns die Literatur?
Ja, vielleicht erstmal da die Beantwortung der Frage, warum, wie der Benny gerade schon gesagt hat, es noch keinen eindeutigen Hinweis auf diese Verbindung gibt, weil, wie gesagt, es sind ja so viele Leute bereits infiziert. Warum ist in den letzten Jahrzehnten da noch nichts rausgekommen? Und eine der Ursachen liegt eben darin, dass es so eine hohe Durchseuchungsrate gibt, denn es ist unglaublich schwer, dadurch einen epidemiologischen Zusammenhang zwischen EBV und MS zu beweisen, weil die Anzahl der Menschen, die noch kein EBV hatten und später eine Multiple Sklerose bekommen, die ist einfach unglaublich klein. Und dieser zumindest statistische Hinweis auf Epstein-Barr-Virus ist aber jetzt im letzten Jahr, und jetzt kommen wir gleich zur ersten Studie, die wir besprechen wollen, zumindest einer Forschergruppe aus den USA gelungen, die Blutproben von über 10 Millionen US-Soldatinnen und US-Soldaten untersucht haben. Also eine unglaublich große Kohorte, die da in über 20 Jahren zusammengetragen wurde. Und diese Studie ist jetzt im Januar letzten Jahres in Science veröffentlicht worden.
Okay, spannend. Und worum ging es dann da so? Was haben die gefunden?
Das Gute ist erstmal, und da freuen sich immer die Forscher, wenn es so große Datensätze überhaupt gibt. Und der Vorteil war hier, dass alle aktiven Mitglieder des US-Militärs, nämlich zu Arbeitsbeginn in der Armee und danach zweimal jährlich auf HIV gescreent werden. Und Gott sei Dank diese Blutproben auch asserviert wurden. Das heißt, sie wurden aufbewahrt. Und von diesen 10 Millionen Soldatinnen und Soldaten wurden dann alle Menschen identifiziert, die im Verlauf eine MS bekommen haben. Das waren dann 955 Personen. Und von diesen 955 waren nur 35 vor Beginn der Multiplen Sklerose EBV negativ. Und hier sieht man wieder den Grund, warum dieser statistische Zusammenhang so schwierig zu belegen ist. Es gibt fast keine EBV-negativen Menschen vor MS-Onset. Und die Hypothese war nun, wenn Epstein-Barr-Virus was mit Multiple Sklerose zu tun hat, dann müssen diese 30 EBV-negativen Patienten eigentlich vor dem MS-Krankheitsausbruch mit Epstein-Barr-Virus infiziert werden. Und tatsächlich war dies bei allen außer einem einzigen Patienten, also bei 97%, der Fall. Und damit ist eigentlich sozusagen rein rechnerisch statistisch ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass Epstein-Barr-Virus eine entscheidende Rolle beim Entstehen der Erkrankung spielt.
Krass. Also ja, aber wie hängt das denn nun ganz genau zusammen? Hat man da ein Molekül in Verdacht? Ähnelt das EBV so sehr unserem Nervensystem, dass es da Probleme machen kann? Wie geht das denn jetzt ganz genau?
Vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück. Jetzt haben wir ja gesagt, okay, es gibt diesen hohen Zusammenhang zu EBV, aber man muss natürlich auch gucken, okay, ist das vielleicht einfach ein altersabhängiger Effekt? Das heißt, gibt es einfach eine Infektion mit solchen Viren in der normalen Bevölkerung? Und in dieser Studie hat man sich dann angeguckt, okay, passiert das auch mit anderen Viren, wie zum Beispiel dem Zytomegalie-Virus, der hat so eine ähnliche Durchseuchungsrate in der Bevölkerung. Und weder beim Zytomegalie-Virus noch bei anderen Viren gab es da diesen statistisch signifikanten Effekt, den wir zuvor bei der EBV gesehen haben. Und wie du bereits gesagt hast, also wir haben jetzt ausgeschlossen, dass es bei anderen Viren so der Fall ist. Und dieser 32-fach erhöhte Risikofaktor, das ist eigentlich fast nicht erklärbar durch irgendeinen bekannten oder unbekannten Risikofaktor. Und deswegen muss man eben davon ausgehen, dass EBV sehr, sehr wahrscheinlich eine entscheidende Rolle spielt. Aber was, wie du richtig gesagt hast, immer noch fehlt, ist dieser eigentliche Beweis. Also es gibt keinen mechanistischen Link, der das irgendwie richtig bewiesen hat bisher. Und da kommt jetzt das zweite Paper von der University of Stanford ins Spiel.
Ja, und jetzt wollen wir uns das Ganze mal genauer anschauen. Und zwar, das Paper ist erstmal im Journal Nature erschienen, und zwar im Januar 22, also kurz nach dem Science Paper. Und der Titel lautet Clonally Expanded B-Cells in Multiple Sclerosis Bind EBV EBNA1 and GlialCAM. Also der Titel auch nicht ganz einfach, geht nicht ganz einfach runter. Und da sind schon mal zwei Begriffe drin, haben wir auch eben schon einen gehört, die auch noch relativ wichtig werden. Also einmal das sogenannte EBNA1, also EBNA1, das Epstein-Barr-Nuklear-Antigen 1, letztendlich das Virusprotein des EBV und der Transkriptionsfaktor, sowie das GlialCAM, also das Adhäsionsmolekül in Gliazellen des ZNS. Ja, die Publikation brachte dann zum ersten Mal den Zusammenhang zwischen MS und EBV mit dem sogenannten molekularen Mimikry. Und was ist das denn überhaupt genau, dieses molekulare Mimikry?
Molekulares Mimikry, ja, das ist ein Begriff, den man hier als Immunologe oder für mich als Neuroimmunologe, den man sehr, sehr häufig verwendet und der wahrscheinlich ein grundlegendes Konzept im Bereich der Immunologie letztendlich beschreibt. Das Wort Mimikry letztendlich kommt eigentlich, ist ein Begriff aus der Biologie, was sowas wie aus dem Englischen Mimik, was sowas wie Nachahmen oder Imitieren bedeutet. Und Mimikry ist ein Konzept, was man in der Tier- und Pflanzenwelt sehr, sehr häufig findet. Das ist letztendlich bedeutet, dass die Nachahmung von verschiedenen Signalen, visueller, auditiver oder olfaktorischer Natur, was eben dazu führen soll, dass man irgendeine Eigenschaft von einem anderen Signal nachahmt und den Adressaten von dem Signal glauben lassen möchte, man ist eigentlich der ursprüngliche Sender. Jetzt im Bereich der Neuroimmunologie oder Immunologie sprechen wir immer vom Molekularmimikry. Das bedeutet letztendlich, dass Moleküle auf der Oberfläche von Krankheitserregern, eigentlich körpereigenen Molekülen oder auch körpereigenen Antigenen sehr, sehr ähnlich oder nahezu identisch sind. Und da besteht natürlich die Gefahr, dass das Immunsystem, wenn es zum Beispiel einen Erreger bekämpfen möchte und die Immunantwort gegen dieses Molekül initiiert, es mit körpereigenen Oberflächenmolekülen oder auch anderen Molekülen verwechselt und dann letztendlich eine Autoimmunreaktion initiiert. Und für den Erreger ist es ja wichtig, vom Immunsystem des Menschen oder von Tieren unerkannt zu bleiben, sodass manche Erreger sogar gezielt diese ähnlichen Antigene sogar selektionieren oder entwickeln. Und wenn es jetzt dazu kommt, dass letztendlich wie in unserem Beispiel ein Virus wie das EBV einen Menschen infiziert, dann versucht das Immunsystem natürlich Merkmale von diesem Virus zu erkennen, was es idealerweise sehr gut vom körpereigenen Antigen unterscheidet, um dann eben gegen dieses Antigen eine Immunantwort zu initiieren. Und wenn es das initiiert, aber leider halt auch nicht so ganz sauber arbeitet, nicht so ganz präzise, dann kommt es eben zu einer Kreuzreaktion. Das heißt, die Immunantwort, die eigentlich gegen einen Feind, ein Virus gerichtet war, richtet sich dann gegen körpereigenes Gewebe. Und da muss man sagen, dass unser humanes Immunsystem eigentlich sehr, sehr präzise arbeitet und eine Kreuzreaktion in der Regel eigentlich verhindert. Es ist nur so, dass von Mensch zu Mensch die, ich nenne es mal Immunsysteme, nicht exakt gleich sind, sondern es gibt zum Beispiel in Genen, die für das Bestandteil oder für die Funktionsweise unseres Immunsystems, also sogenannten immunregulatorischen Genen, da gibt es Abweichungen von Mensch zu Mensch. Man spricht da von Polymorphismen. Und diese Polymorphismen führen dazu, dass Immunsysteme von Mensch zu Mensch halt unterschiedlich arbeiten können. Das heißt, es gibt Menschen, die haben ein sehr präzises, exaktes Immunsystem, und es gibt Menschen, da arbeitet das Immunsystem vielleicht etwas weniger präzise, etwas schlampiger. Und bei diesen Patienten kommt es dann eben eher zu einer Kreuzreaktivität gegen körpereigene Strukturen.
Mhm. Vielleicht wollen wir das an der Stelle nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also habe ich es richtig verstanden, erstmal das Immunsystem ist individuell und arbeitet auch individuell, also kann entweder präziser oder weniger präzise arbeiten. Und umso präziser es arbeitet, umso weniger wahrscheinlich findet eine Kreuzreaktion statt. Also werden dann diese dargebotenen Oberflächenmoleküle, die den körpereigenen Zellen ähneln, eben nicht in der Art und Weise erkannt, dass dann eine Kreuzreaktion folgt. Kann man das so sagen?
Korrekt, das ist zumindest die Hypothese, die aktuell von allen Immunologen vertreten wird und ist, glaube ich, auch daran begründet, dass wir eben wissen, dass bei sehr vielen Autoimmunerkrankungen diese genetischen Polymorphismen in immunregulatorischen Genen einfach eine sehr wichtige Rolle spielt, überhaupt Autoimmunerkrankungen zu entwickeln oder eben nicht.
So, und wenn wir jetzt, bevor wir jetzt gleich in das Paper einsteigen, das ja zum ersten Mal so einen mechanistischen Link zwischen der EBV-Infektion und der Pathophysiologie von MS gezeigt hat, müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen wiederholen. Was sind denn die immunologischen Vorgänge bei der MS und was ist da besonders wichtig?
Von neuroimmunologischer Seite denkt man, die Pathophysiologie der multiplen Sklerose einigermaßen gut verstanden zu haben, wobei man natürlich die Details bisher noch nicht so ganz geklärt hat. Eine Schlüsselrolle letztendlich bei Autoimmunität oder bei der multiplen Sklerose ist letztendlich jene, dass unser adaptives Immunsystem, also in der Regel T- und B-Lymphozyten, letztendlich eine Immunreaktion initiieren, die sich gegen eigene, körpereigene Antigene, die im zentralen Nervensystem exprimiert werden, letztendlich initiiert. Und das passiert wahrscheinlich nach einer gewissen Triggerung mit einem Kontakt von Fremdantigenen irgendwo im Bereich mit Umweltkontakt. Das kann zum Beispiel an den Schleimhäuten im respiratorischen System, es kann im Magen-Darm-System, es kann an der Haut passieren, das weiß man noch nicht so genau. Und dann letztendlich kommt es durch dieses Antigen-Mimikrie, was wir gerade besprochen haben, zu einer Autoimmunreaktion gegen ZNS-Antigene. In späteren Phasen spielen sehr wahrscheinlich auch unser angeborenes Immunsystem eine wichtige Rolle, also Makrophagen und dann auch später vor allem die Mikroglia. Und man hat schon vor mehreren Jahren bemerkt, dass vor allem auch den B-Lymphozyten dann eine sehr, sehr wichtige Rolle zukommen. Das sind diese Lymphozyten, die halt im Verlauf Antikörper produzieren können, die sich dann zu Plasmablasten, Plasmazellen differenzieren können. Und wir wissen von neurologischer Seite, dass wir bei multiplen Sklerose-Patienten im Liquor oligoklonale Banden finden. Also wir sehen da eine intrathekale IgG-Synthese, also eine lokale Autoantikörperproduktion innerhalb des Liquor-Kompartiments, also innerhalb des zentralen Nervensystems. Das ist ein starker Hinweis dafür, dass die B-Zellen da eine sehr wichtige Rolle spielen. Und wir wissen auch, dass Medikamente, die B-Zellen depletieren, also wie zum Beispiel Ocrelizumab, Rituximab oder Ofatumumab, bei der multiplen Sklerose eben extrem wirksam sind.
Kurze Zwischenfrage, sind die oligoklonalen Banden MS-spezifisch?
Oligoklonale Banden letztendlich, wenn sie liquorspezifisch sind, sagen eigentlich nur aus, dass eine Immunreaktion innerhalb des ZNS stattgefunden hat. Man findet es aber zum Beispiel auch bei einer viralen Infektion wie einer Herpes-Enzephalitis oder auch bei anderen Autoimmunerkrankungen ist leider nicht spezifisch für die multiple Sklerose.
Gut, ich glaube, dann wagen wir uns mal aufs Studienterritorium. Und zwar, was wurde sich denn da eigentlich angeschaut? Die Arbeitsgruppen haben sich angeschaut, wie denn welche B-Zellen im Liquor von MS-Patientinnen und Patienten zu finden sind. Und zwar war das erstmal eine Kohorte, die 5 Patienten mit einem klinisch isolierten Syndrom umfasste und 4 mit einer schubförmigen Verlaufsform. Und diese 9 Patientinnen und Patienten mussten zusätzlich eine Pleozytose haben. Das bedeutet mindestens 10 Zellen pro Mikroliter im Liquor. Erstmal wurde in der Studie bekannte Punkte reproduziert. Also zum einen waren auffällig viele Plasmablasten im Liquor im Vergleich zum Serum mit viel IgG. Plasmablasten sind Zellen, die quasi Vorstufen von den B-Zellen sind. Die Plasmablasten werden durch Antigenkontakt aktiviert. Differenzieren sich dann zu Plasmazellen und können dann selber Antikörper bilden. Was auch reproduziert werden konnte, ist, dass die B-Zellen und Plasmablasten klonal waren und was nahelegt, dass sie antigenspezifisch im Liquor proliferiert sind. Also sie sind da, haben sich quasi da vermehrt. Und die oligoklonalen Banden im Liquor der untersuchten Kohorte ließen sich auf diese Plasmablastenklone auch zurückführen. Was war denn neu an der Studie, Sebastian?
Ja, was neu an dieser Studie war und das auch im Vergleich zu dem, was man bisher gemacht hat. Bisher hat man nämlich immer Antikörper aus Blut oder Liquor aufgereinigt, und zwar Antikörper von allen B-Zellen, die man in diesen Proben gefunden hat, und hat dann diese Antikörper auf große Immunassays gegeben, um zu schauen, okay, wo gibt es irgendeine Bindungsreaktion. Und das hat unter anderem auch zu vielen unspezifischen Bindungsreaktionen geführt und zu so einem großen Rauschen. Und es war sehr schwierig, da wirklich gute Ergebnisse zu erzielen. Und bei der Studie, die die Autorinnen und Autoren hier jetzt publiziert haben, wurde zum ersten Mal ein sogenanntes Single-Cell-Sorting angewandt. Das heißt, man konnte B-Zellen, einzelne B-Zellen aus dem Liquor von MS-Patientinnen und Patienten sequenzieren und sich angucken und damit die spezifischen Antikörper einer einzelnen B-Zellreihe sich anschauen. Und das war was, was es bisher eigentlich so im großen Stil noch nicht gegeben hat.
Also war es auch labortechnisch ein innovatives Verfahren. Benjamin, wie sah es denn jetzt genau in Bezug auf das EBNA One und GlialCAM mit dem Molecular Mimicry hier in der Studie aus?
Was die Kolleginnen und Kollegen, die Autoren von der Studie gemacht haben, ist, die haben letztendlich mit fortgeschrittenen molekularbiologischen Methoden die Rezeptoren von diesen Plasmablastenklonen sich genau sequenziert und haben analysiert, gegen was sind denn diese Klone und gegen was sind deren produzierte Antikörper gerichtet. Und da hat man zum einen mal zeigen können, dass gut ein Drittel der Antikörper, die man da gefunden hat von den Patientinnen und Patienten, gegen Proteine und Peptide reagiert haben, die wir vom Epstein-Barr-Virus kennen, also gegen EBV-Proteine. Und was auch total spannend war, ist, dass 6 von den 9 MS-Patientinnen und Patienten letztendlich Antikörper hatten in ihrem Liquor, die gegen diesen EBV-Transkriptionsfaktor EBNA-1 gerichtet waren. Und 8 der 9 MS-Patienten zumindest gegen Peptide, die mit dem EBNA-1 assoziiert sind. Das heißt, was die zeigen konnten, ist, im Liquor sind Plasmablasten und die bilden Autoantikörper gegen EBNA-1. Das heißt, irgendwie müssen es diese Plasmablasten, die zuvor mit EBV in Kontakt gekommen sind und diese Immunreaktion gegen EBNA-1 initiiert haben, ins Gehirn gelangt haben und da vor Ort offensichtlich reaktiviert werden mussten. Und da kommt jetzt das Thema molekulares Mimikry ins Spiel. Die Autoren von der Studie haben sich letztendlich angeguckt, binden denn diese EBNA-1 gerichteten Antikörper auch gegen irgendwelche anderen Antigene, die zum Beispiel vom Nervensystem exprimiert wird. Und da wurden diese IgGs aufgereinigt und wurden auf so einem Array gelegt. Und da hat man gesagt, dass diese Anti-EBNA-1-Antikörper eine Kreuzreaktivität haben, und zwar gegen GlialCAM, was letztendlich ein Zelladhäsionsmolekül von Gliazellen ist und was auch aufgrund der Natur auch nur im zentralen Nervensystem vorkommt, allen voran auf Astrozyten und Oligodendrozyten. Und das liegt eben nahe, dass eine B-Zelle in der Peripherie nach Kontakt mit EBV eine Immunreaktion initiiert hat, typischerweise mit Antikörper gegen EBNA-1. Das ist eben ein bekanntes Antigen auf EBV, was unser Immunsystem gerne mag. Und dass es dann im Verlauf zu einer Kreuzreaktivität kommt gegen Gleil-Kamm, was dem EBNA-1-Antigen eben sehr, sehr ähnlich ist.
Und war das nur in den neuen Patienten und Patientinnen so oder haben die das auch noch weiter untersucht, Sebastian?
Nee, tatsächlich nicht. Die Autoren haben sich auch noch eine weitere Kohorte angeschaut, also eine unabhängige Kohorte von der bisher untersuchten. Und auch dort hat man im Plasma erhöhte IgG-Level gegen GliaChem gefunden. Vielleicht auch noch ganz spannend, was die Autoren noch gemacht haben. Der Antikörper bindet ja eigentlich an einen nur ganz, ganz kleinen Abschnitt von EBNA1 oder GliaChem. Denn dieses Protein ist ja wirklich richtig, richtig groß. Das heißt, die Bindungsstelle, die ist eigentlich nur ein paar Aminosäuren lang. Und dieser Abschnitt konnte auch eindeutig identifiziert werden mittels Ultrastrukturanalysen-Methoden. Und das ist wirklich auch eine Technik, die ich echt spannend finde, wo die Autoren auch einfach weitergemacht haben, um zu gucken, okay, wie schaut diese Bindungsstelle denn in Wirklichkeit aus?
Richtig cooles Paper. Was sie dann auch noch gefunden haben, ist, dass wenn man das Tiermodell der multiplen Sklerose nutzt und dann die Tiere mit EBNA1 immunisiert, dann wird die Erkrankung im Tiermodell auch schlechter, was nochmal das Ganze weiter untermauert. Also wenn man das dann zusammenfasst, dann haben die gefunden, dass 20-25% der MS-Patientinnen und Patienten Antikörper in ihrem Blut haben, die sich wahrscheinlich im Rahmen einer EBV-Infektion gegen EBNA1 gebildet haben, die aber auch mit GlialChem eben diesem Molekül, das wir alle in Gehirn und Rückenmark haben, kreuzreagieren. Das heißt, so eine persistierende oder so eine latente EBV-Infektion kann in manchen Menschen, wenn sich denn so eine Kreuzreaktivität bildet, eine MS auslösen. Darf ich das so sagen, Benjamin, oder ist das zu sehr vereinfacht?
Nee, ich denke, das ist genau das, was die beiden Studien gezeigt haben und was letztendlich auch schon seit 10, 15 Jahren von sehr vielen Neuroimmunologen vermutet wurde.
Dann ist es endlich bewiesen.
Ja, wirklich super interessantes Paper und Sebastian, da hast du uns zu Recht nochmal aufmerksam drauf gemacht und es lohnt sich wirklich hier nochmal ausführlicher drüber zu sprechen. Gut, dann wollen wir vielleicht auch einmal in die Diskussion einsteigen und was sind denn letztendlich die methodischen Besonderheiten der Arbeit? Warum konnte denn da der Zusammenhang mit anderen Methoden vorher nicht gezeigt werden?
Ja, ich denke, da muss man sich die beiden Arbeiten getrennt anschauen. Bei der ersten Arbeit im Science-Paper publiziert. Da ist es halt wirklich einfach Wahnsinn, was für eine große Datenmenge die hatten. Wir haben ja vorher schon gesagt, es ist so schwierig, statistisch zu beweisen, diesen Zusammenhang zwischen EBV und Multiple Sklerose, weil ja so viele Leute durchseucht sind. Und dieses Paper hatte eben den Vorteil, dass sie auf so eine unglaublich große Datenmenge Zugriff hatte. Und das andere Paper, das in Nature publiziert wurde, muss man sagen, dass die natürlich eine technische Ausstattung hatten, die wirklich state of the art ist und die jetzt nicht viele Labore auf der Welt nachweisen können. Und insbesondere dieses Single-Cell-Sequencing hat natürlich dazu geführt, dass da wirklich signifikante Ergebnisse rausgekommen sind. Und ich glaube auch wirklich, und das muss man auch den Autoren der Studie zugutehalten, dass sie nicht nach den ersten Ergebnissen aufgehört haben, weiterzusuchen und einfach publiziert haben, sondern dass sie immer noch einen Schritt weitergegangen sind, um ja die Ursachen für die nächste Erkenntnis zu erforschen. Und das finde ich wirklich super, super spannend. Und das macht dieses Paper auch so unglaublich komplex, aber auch so unglaublich bereichernd für die wissenschaftliche Community.
Ja, da kann ich dir zustimmen.
Benjamin, haben die Studienergebnisse jetzt eine Bedeutung für den klinischen Alltag?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die auch von einigen Patientinnen und Patienten mit Multipler Sklerose gestellt wurden, weil diese Arbeit ist unter Patientinnen und Patienten schon damals nach Publikation geteilt worden und natürlich klickt das einer kleinen Sensation und viele Patientinnen und Patienten hatten dann auch gefragt, ja, kann ich daraus jetzt irgendwas machen? Es ist so, dass zum aktuellen Zeitpunkt für den klinischen Alltag diese Findings keine klare Konsequenz haben. Die Studien verbessern absolut unser Verständnis der Pathophysiologie der multiplen Sklerose, leiten aber jetzt im Moment keine unmittelbaren neuen therapeutischen Targets ab. Und da ein Großteil aller Patientinnen und Patienten, wie die Normalbevölkerung überhaupt, positiv sind auf Epstein-Barr-Virus, macht jetzt eine Testung von der EBV-Serologie in der klinischen Praxis auch aktuell überhaupt keinen Sinn.
Okay. Und Sebastian, wie sieht es denn aus, wenn Menschen, die eine infektiöse Mononukleose hatten? Bisschen provokant gefragt, haben sie ein erhöhtes MS-Risiko? Kann man das so vereinfacht sagen?
Ja, also ich habe fast schon befürchtet, dass diese Frage kommt, aber ja, es ist so, dass wir gesehen haben, dass die Multiple Sklerose wirklich sehr, sehr viele Faktoren braucht, die relevant sind, damit sich die Erkrankung entwickelt. Und unter anderem spielen da die genetische Ausstattung eine wichtige Rolle. Und wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass bei jedem, der EBV hatte oder eine infektiöse Mononukleose und dass daraus eine Multiple Sklerose entsteht, dann hätten wir es ja im Grunde alle. Also ich denke, hier müssen wir auch erstmal, glaube ich, die Hörerinnen und Hörer beruhigen, dass das auf keinen Fall der Fall ist. Und das ist nur bei ganz bestimmten Personen, die eben so eine genetische Prädisposition haben. Und das ist hier sicher unter 1%, dass solche Leute ein erhöhtes Risiko haben, dann im Verlauf eine Multiple Sklerose zu bekommen. Das heißt, alle, die jetzt mal eine infektiöse Mononukleose hatten oder vielleicht in der Zukunft bekommen werden, brauchen sich da an dieser Stelle erstmal gar keine Sorgen machen.
Erstmal das überstehen. auch wenn es jetzt im Moment keine Relevanz für die klinische Versorgung hat, kann das denn zukünftig sein, wenn wir gegen EBV impfen könnten, würde das auch die MS verhindern?
Das ist letztendlich die sich absolut aufdrängende und spannende Frage, die aus diesen beiden Papers abgeleitet werden kann und auch abgeleitet wurde. Das ist eine Frage, die in der neuroimmunologischen Szene sehr heiß diskutiert wird und weiterhin auch im Fokus aktueller Forschung. Letztendlich kann man die obligate Rolle von einer EBV-Infektion für die Entwicklung einer Multiple Sklerose nur dann beweisen, wenn man eben zeigt, eine Impfung gegen EBV verhindert eine Multiple Sklerose. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass es dazu Studien geben wird in der näheren Zukunft. Ich denke, die Erstellung einer Impfung gegen EBV dürfte wahrscheinlich etwas komplexer sein, aber you never know. Und ich denke, dann, wenn das gelungen ist, wird es da Studien geben. Und wäre natürlich eine absolut tolle Sache, wenn man mit einer Impfung so eine doch durchaus hochrelevante und weit verbreitete Autoimmunerkrankung wie die Multiple Sklerose verhindern könnte.
Ja, das wäre dann tatsächlich schon ein großer Fortschritt. Und jetzt hast du auch schon den Ausblick in die Zukunft gewagt. Gibt es denn neuere Arbeiten, die auf die beiden Paper schon aufbauen?
Also in Richtung von der Impfstoffentwicklung oder einer Planung von der Impfstudie ist mir jetzt keine Aktivität im Moment bekannt, ist aus meiner Kenntnis nach auch nichts publiziert worden. Was natürlich total spannend ist, ist eben dieses Antigen GlialCAM, was ja auch als Target möglicherweise bei der Multiple Sklerose hier als vielleicht auch als Target-Antigen identifiziert werden konnte. Da laufen wissenschaftliche Aktivitäten, inwiefern man jetzt, wo man dieses vermutete Target kennt, ob man da therapeutische Ansätze ableiten kann. Aber das ist noch sehr weit von der klinischen Praxis entfernt.
Dann laden wir euch einfach in ein paar Jahren nochmal ein. Sebastian, halt uns bitte auf dem Laufenden, wenn da was kommt, dann machen wir nochmal eine Sonderfolge.
Ja, absolut. Und gegen eine neue Sonderfolge, die wir aufgrund von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen durchführen und aufnehmen müssen, da hätte, glaube ich, auch niemand was in dieser Gruppe dagegen. Und ich hoffe, dass das eher früher als später der Fall sein wird.
Das hört sich doch gut an. Können wir also gespannt sein, was so in naher Zukunft noch alles passiert. Du hast noch einen ganz interessanten Fact in der Appendix rausgefunden, Sebastian. Was war das denn genau?
Ja, genau, Roland. Also wenn man mal in das erste Paper von Science reinguckt, da gibt es ein Supplement, ziemlich unübersichtlich. Aber wenn man da mal ganz genau schaut, dann gibt es da eine Tabelle zu Kreuzreaktivitäten. Und da steht ganz oben ein Protein, über das wir gerade die ganze Zeit gesprochen haben, EBNA 1 mit einem sehr signifikanten P-Wert. Das heißt, das erste Paper deutet auch schon oder leitet quasi auf das zweite Paper ein. Und ich glaube, die Autoren beider Studien erkennen sich auch schon. Und das finde ich eigentlich einen ganz coolen Fun-Fact, dass diese Paper eine Verbindung haben, die man jetzt so auf den ersten Blick eigentlich gar nicht direkt sieht.
Ja, spannend, wie das so zusammenkommt. Cool. Ja, vielen Dank, dass ihr uns jetzt auch so ein bisschen auf dieses Terrain, was jetzt nicht das der Arbeitsalltag jedes Neuroradiologen, jeder Neuroradiologin ist, geholfen habt und uns das Ganze erklärt habt. Ich glaube, das ist super für das weitere Verständnis, wenn man die nächste MS-Verlaufskontrolle befunden muss, dann kann man das im Hinterkopf haben und hat noch ein bisschen Spannung dabei.
Ja, und apropos Spannung, vielleicht kann ich ja auch an dieser Stelle mal ein großes Dankeschön dalassen an euch, Katharina und Roland, dass ihr diese Podcast-Reihe ins Leben gerufen habt und so viel Mühe da reinsteckt. Denn ich glaube, die Hintergrundinformationen und das Verständnis, was man dadurch erlangt, das hilft vielen jungen Neuradiologinnen und Neuradiologen nicht nur im Dienst, sondern auch im alltäglichen Befunden, um damit die Hintergrundinformationen einfach besser zu verstehen. Und um damit natürlich auch ein bisschen Spannung in den klinischen Alltag reinzubringen.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Sebastian, dass du uns auf die beiden Arbeiten aufmerksam gemacht hast. Und natürlich auch vielen Dank an dich, Benjamin, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war wirklich super, mal auch einen Kliniker mit dabei zu haben, der unmittelbar auch mal die andere Perspektive darstellt.
Sehr, sehr gerne und auch vielen Dank für die Einladung. Und als Neurologe ist man natürlich auch sehr, sehr glücklich, wenn man den Neuroradiologen auch mal aushelfen kann, weil in der Praxis ist es ja in der Regel andersrum.
Von meiner Seite auch ganz, ganz herzlichen Dank. War toll für die Einblicke. Dann liebe Grüße nach München euch.
Und natürlich auch dieses Mal liken, teilen und abonnieren nicht vergessen. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, so wie es auch Sebastian getan hat, einfach direkt per Mail an uns. Und die beiden Arbeiten verlinken wir natürlich in den Shownotes. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.